Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
Und wir haben die ganzen Höhen und Tiefen miteinander angeguckt, die Nehemia mit dem Volk in Jerusalem erlebt hat. Und eigentlich ist es ja menschlich gesehen schade, dass das Buch Nehemia nicht mit Kapitel 13, Vers 3 endet. Da ist zwischen Gott und dem Volk alles in Ordnung. Das Volk lebt ganz nach dem Willen Gottes. So ein richtig guter Schluss. Alles in Ordnung. Und jetzt kann das Leben losgehen. Aber das Buch Nehemia ist eben kein Roman mit Happy End. Die Bibel ist ehrlich und die Bibel ist wahrhaftig. Und so geht es im großen Finale um klare Kante, um Heiligung. Da ist nämlich wieder was passiert. Aber fragen wir zuerst einmal, was ist das eigentlich, Heiligung? Die Bibel sagt uns, dass Gott heilig ist. Und alles, was Gott ganz gehört, das ist heilig. Heiligen bedeutet also, etwas vollständig an Gott zu übergeben. Es ihm zu widmen, dass es ihm gehört, dass er darüber bestimmt. Es soll ausschließlich Gott gehören und ausschließlich ihm dienen. Paulus sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wie ist das wieder zu verstehen? Wir wissen alle, dass uns immer wieder negative Gedanken unterlaufen. Wir wollen das ja gar nicht, aber da haben wir wieder negative Gedanken. Und dann reden wir schlecht über andere oder wir handeln falsch. Und all das trennt uns von Gott. Aber Jesus hat am Kreuz für all das Vergebung erwirkt. Und wenn wir uns heiligen, dann bedeutet das deshalb für uns, dass wir all das an Gott ausliefern, dass wir sagen, Herr, sei du der Herr meines Mundes, sei du der Herr meiner Gedanken, sei du der Herr meines Handelns. Wir liefern Gott all das aus, was uns von ihm trennt. Und dann wird in uns Versöhnung real. Jesus schenkt uns dann die Kraft, so zu denken, wie er denkt. Jesus schenkt uns dann die Kraft, so zu reden, wie er reden würde. Liebevoll, verstehend, annehmend. Und Jesus schenkt uns dann die Kraft, so zu handeln, wie er handeln würde in einer bestimmten Situation. In der Versöhnung, in der Heiligung wird alles so, dass es Gott entspricht. Aber wir wissen, dass wir nicht immer in dieser Heiligungsposition bleiben. Dass wir immer wieder in Sünde fallen. Und so gleicht unserem Leben ein Pendelschlag, wie so eine Perpendikeluhr. Eine Pendelbewegung zwischen heilig und unheilig. Und dabei bleiben wir umso länger in der Position heilig, Heiligung, je intensiver unser Kontakt mit Gott ist, je intensiver wir bei Jesus sind, je intensiver wir da Jesus darum bitten, bestimme du meine Gedanken, mein Reden, mein Handeln. Und wir bleiben umso kürzer in der Position Sünde, unheilig, je schneller wir wieder zu Jesus zurückfinden, je schneller wir ihn um Vergebung bitten. Diese Pendelbewegung zwischen heilig und unheilig hat auch der Nehemia damals erlebt. Als er nach 12 Jahren Jerusalem wieder zum König Artaxerxes nach Susa zurückkehrte, stand das Pendel der Beziehung des Volkes in Jerusalem ganz eindeutig auf der Position heilig. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich war schade, dass es nicht dabei aufgehört hat, das Buch Nehemia. Alles war in Ordnung zwischen Gott und dem Volk in Jerusalem. Sie haben sich an Gottes Wort gehalten, sie haben Gott verehrt, sie haben Gott gehorcht. Und nun kommt Nehemia wieder nach Jerusalem. Er möchte sehen, wie es weitergegangen ist. Er sieht, dass die Stadtmauer sich bewährt hat. Von der Stadtmauer ist nämlich wird nichts berichtet an der Stelle im Buch Nehemia, also hat sie sich bewährt. Aber die geistlichen Maßnahmen, die Nehemia getroffen hatte, die waren in einigen Punkten löchrig geworden. Das Pendel der Beziehung zu Gott ist in mehreren Positionen in die Stellung unheilig gegangen. Der Tempel, die Gottesdienste, der Sabbat, die Reinheit des Volkes und die Reinheit der Priesterschaft waren entheiligt worden. Und hier ging es darum, dass das Pendel wieder zurückging in die Position heilig. In Nehemia 13, Vers 6 lesen wir, im 32. Jahr des Artaxasta, das ist Artaxerxes, des Königs von Babel, war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, mich wieder ziehen zu lassen. Denn Nehemia zieht es mit allen Fasern zurück nach Jerusalem. Er muss sehen, wie es geht. Er lebt mit den Juden in Jerusalem. Und er muss unbedingt sehen, wie geht's ihnen? Ist alles in Ordnung? Das ist ein wichtiges Zeichen von Leiterschaft. Und wir haben ja im Buch Nehemia sehr intensiv über Leiterschaft nachgedacht. Es ist ein wichtiges Kennzeichen eines guten Leiters, dass er loslassen kann. Und dass er dennoch, obwohl er losgelassen hat, verbunden bleibt. Und dass er dennoch mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung steht. Nehemia hat losgelassen. Nehemia hat Leiter eingesetzt, die in seiner Abwesenheit das Volk leiten sollten. Und er hat sie ausgebildet, diese Leiter. Diese von ihm eingesetzten Leiter mussten in der Zeit, in der er in Susa war, alleine klarkommen. Sie mussten selbst zurechtkommen. Und diese Leiter haben sich in vielem bewährt. Aber in einigen Punkten waren sie ganz offensichtlich überfordert, noch überfordert. Und Nehemia greift da, wo es ihnen an der Erfahrung gefehlt hat, wo sie überfordert waren, da greift Nehemia jetzt korrigierend ein. Dieses korrigierend Eingreifen, dieses mit Rat und Tat zur Seite stehen, dieses Mitfiebern, wie geht es, erleben wir übrigens auch bei Paulus. Er hat in allen Gemeinden, die er gegründet hat, Älteste eingesetzt. Aber diese Ältesten hat er dann mit Rat und Tat begleitet. Er hat ihnen viele Briefe geschrieben und er ist immer wieder in diese Gemeinden gereist und hat dann ihnen geholfen, bei Fragen, die da waren, Klarheit zu finden. Und immer wieder lesen wir auch, besonders lesen wir das in den Korintherbriefen, dass die Ältesten ihm geschrieben haben und ihm Fragen gestellt haben, weil sie an bestimmten Stellen einfach überfordert waren. Kommen wir zurück zu Nehemia. Da geht's als erstes um die Heiligung des Tempels. Vers 7 und bis 9. Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eljaschib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdross mich sehr. Und ich warf allen Hausrat von Tobia hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder herein, was zum Hause Gottes gehörte, Speisopfer und Weihrauch. Nehemia erkennt die Schändung des Tempels dadurch, dass Eljaschib dem Tobia, einem Heiden, einem Gotteshasser, ein Wohnrecht im Tempel eingeräumt hat. Tobia war einer der schlimmsten Feinde des Volkes. Aber, und das lesen wir also vorher, er war ein Verwandter des Eljaschib. Wie die Verwandtschaft war, wissen wir nicht, aber irgendwie waren die halt miteinander verwandt. Ich habe mich gefragt, was würden wir tun, wenn unser Gottesdienstraum während der Woche von Gottesleugnern für ihre Ziele für Schulung als Schulungsraum genutzt werden dürfte? Das wäre mit der Stadtverwaltung abgesprochen. Und da wären Gottesleugner und die würden also hier während der Woche arbeiten. Was würde passieren? Ich könnte mir vorstellen, dass die Gemeindeleitung das in einer Gemeindeleitungssitzung oder vielleicht auch in mehreren besprechen würde, dass es dann ein oder zwei oder drei Gemeindestunden geben würde, in denen wir darüber reden und dass wir viel diskutieren und dass wir dann vielleicht auch eine Entscheidung fällen würden. Nehemia geht ganz anders vor. Er fährt klare Kante, sagt, nein, das geht nicht. Das ist Schändung des Tempels. Das ist Schändung Gottes. Ungeachtet eventueller diplomatischer Verstimmungen. Ich meine, Tobia war schließlich ein sehr einflussreicher Mann, wahrscheinlich sogar ein Landpfleger. Und ungeachtet des wahrscheinlich noch viel stärkeren Hasses von Tobia, lässt Nehemia den ganzen Hausrat von Tobia einfach auf die Straße werfen. Eine Provokation. Und dann lässt er die Kammer reinigen und führt sie wieder ihrer ursprünglichen Verwendung zu. Speisopfer und Weihrauch wurden dort gelagert. Aber nicht nur das, sondern auch die Lebensmittel, die für das Tempelpersonal gespendet worden waren. Ein zweites, die Heiligung des Gottesdienstes. Verse 10 und 11. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und dass deshalb die Leviten und die Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Nehemia merkt, dass die Gottesdienste kümmerlich gefeiert wurden. Die Leviten und die Sänger fehlten. Warum? Da waren zuerst die Abgaben für die Leviten nicht mehr ganz vollständig eingegangen und irgendwann ist überhaupt nichts mehr eingegangen. Und so mussten die Leviten ihren Lebensunterhalt, sie haben ja schließlich von diesen Spenden gelebt und ihren Dienst getan, sie mussten ihren Lebensunterhalt irgendwie anders verdienen. Sie sind in die Landwirtschaft gegangen und haben dort gearbeitet. Aber dann konnten sie auch ihren Dienst im Tempel nicht mehr tun. Und so ist das geistliche Leben in Jerusalem verarmt. Viele sind dem Tempel ferngeblieben. Ihr Lieben, das war so, wie wenn bei uns die Musiker, die Moderatoren, die Techniker, das Putz- und das Kaffeeteam alle Hauptamtliche wären. Und wir würden für sie spenden. Dann wären der Erste der Meinung, naja, also so viel muss ich ja für die nicht spenden. Und dann gehen die Spenden zurück und gehen zurück, bis nichts mehr kommt. Ja, dann müssen die alle aufhören. Und dann bleiben die auch vom Gottesdienst weg. Dann ist der Gottesdienst verarmt und bald käme wahrscheinlich niemand mehr zum Gottesdienst. Nehemia spricht mit den Verantwortlichen sehr offen. Er sagt ihnen ganz klar, was da schiefgelaufen ist. Und dann holt er die Leviten zurück in den Tempel. Vers 12 bis 14, da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern und ich bestellte über die Vorräte den Priester Schelemja und Zadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias, denn sie galten als zuverlässig und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke, mein Gott, um dessen Willen an mich und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst an ihm getan habe. Vorher hieß es, er holte sie zurück. Da war noch nicht viel, noch nichts eingegangen, aber ich nehme mal an, dass der Nehemia einfach aus seinem Portemonnaie entsprechendes Geld eingesetzt hat, damit die Leviten wieder leben konnten. Jetzt holt er sie zurück und die Leute merken, oh, es gibt wieder richtige Gottesdienste. Es ist wieder Musik da, die Technik funktioniert wieder, der Raum ist wieder sauber, es gibt wieder Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst. Fantastisch, wir stehen wieder zusammen, großartig. Und sie kommen alle wieder. Das Volk merkt den Unterschied und jetzt auf einmal sagen sie, meine Güte, was waren wir blöd, dass wir nichts mehr gegeben haben. Jetzt geben sie gerne, damit sie diesen schönen Gottesdienst weiterhaben. Und damit es in Zukunft besser geht, setzt Nehemia vier Männer ein, die an die Abgaben einnehmen und jedem Leviten das geben werden, was ihm zusteht. Das ist im Übrigen bei uns die Aufgabe der Kassenverwalterin, das so weiterzugeben. Der dritte Punkt ist die Heiligung des Sabbats, ab Vers 15. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein und Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Und es wohnten auch Türer dort, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter? Und Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Und von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Wie bei einer Spirale des Bösen wird es immer schlimmer. Und so fährt Nehemia auch hier klare Kante. Er lässt den Sabbat über alle Tore schließen. Und auch dürfen sich die Händler am Sabbat nicht mehr vor der Stadt sehen lassen. Am Sabbat soll Zeit für Ruhe, soll Zeit für Gott sein. Ich denke nochmal an den Apostel Paulus. Paulus hat in seinen Briefen immer wieder dazu aufgerufen, allem nachzujagen, was Gott dient, was Jesus will. Und alles zu fliehen, was Gott nicht dient, was Jesus nicht will. Und genau das, was Paulus uns da in seinen Briefen empfiehlt, praktiziert hier Nehemia. Jetzt hatten die Juden wieder Zeit am Sabbat. Sie hatten Zeit für Gott, sie konnten im Tempel wieder große Gottesdienste feiern und so kamen sie auch Gott wieder deutlich näher. Ihr Lieben, überall, wo wir uns von dem abwenden, was Gott will, was Gott nicht im Zentrum hat, dann kommen wir Gott ferner. Und immer, wenn wir uns dem zuwenden, was Gott im Zentrum hat, kommen wir Gott näher. Da lernen wir Gott in der Begegnung mit ihm tiefer erkennen und lieben. Aber da finden wir auch zur Gemeinschaft untereinander. Kommen wir zum vierten, Heiligung der Familien, ab Vers 23 bis 27. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker. Aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter und ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich und er war seinem Gott lieb und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Und dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brecht, dass ihr euch ausländische Frauen nehmt? Die Spirale dreht sich weiter. Und ihre Auswirkungen werden noch gefährlicher. Das Verbot der Mischehen wird nicht mehr akzeptiert. Die ausländischen Frauen haben dann ganze Sache gemacht. Ihre Kinder lernten nicht mehr die hebräische Sprache. Gott wird den Kindern völlig entfremdet. Die Kinder können Gottes Wort nicht mehr verstehen. Und so können sie auch in den Gottesdiensten nicht mehr teilnehmen. Sie verstehen ja nichts. Ich habe mich gefragt, ist Nehemia ein Rassist? Wie würde das hier gemacht und behandelt und gesehen, wenn da ein absolutes Verbot von Mischehen durchgesetzt würde? Hätte Nehemia nicht toleranter denken und handeln müssen? Aber wenn wir die Geschichte von Israel betrachten, liegt hier eine sehr entscheidende Weichenstellung. Wenn es dem Satan gelingt, die junge Generation vom Glauben abzuschneiden, dann gewinnt er damit im Regelfall auch die nachfolgenden Generationen, die dann erst recht nichts mehr vom Glauben mitkriegen. Und so führt der Satan auch uns mit großartigen Frauen und Männern zusammen. Sie sind liebevoll, verständnisvoll, interessant, großzügig. Sie passen perfekt zu uns, außer im Glauben. Aber wo wir als Ehepartner miteinander nicht beten können, da fällt dann auch das Gebet in der Familie aus. Und dann bekommen die Kinder den Eindruck, dass der Glauben gar nicht so wichtig ist. Frage ist, steht Gott noch an erster Stelle in unserem Leben? Oder haben wir ihn längst an die zweite Stelle gesetzt? Nehemia geht sehr heftig gegen diese Mischehen vor. Viele dieser Ehen sind sicherlich aufgelöst worden. Das war gewiss schrecklich für die Ehepartner und noch schrecklicher für die Kinder. Aber es war die einzige Möglichkeit, Gott wieder an die erste Stelle zu setzen, ihn an die erste Stelle zu rücken, wo er hingehört. Und wo ich das im Auftrag Gottes tue, da kommt Gott auch für die Konsequenzen, für die Schäden auf. Das Gebot der Heiligung der Familien haben die meisten Juden schlussendlich über mehr als 2.500 Jahre eingehalten. Sie haben es befolgt. Vielleicht hat sogar der leidenschaftliche Kampf des Nehemia gegen jede Vermischung mit Heidenvölkern dazu beigetragen, dass nachfolgende Juden da wirklich drauf geachtet haben. Das Volk der Juden ist heute ein Phänomen, dass es ihn noch gibt. Jedes andere Volk wäre nach spätestens 500 Jahren in anderen Völkern aufgegangen. Man könnte es nicht mehr nachweisen. Die Juden kann man in praktisch allen Völkern der Erde nachweisen. Sie sind Gott treu geblieben. Sie haben sich über Jahrtausende zu Gott gestellt. Kommen wir zum nächsten, die Heiligung der Priesterschaft. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, aber ich jagte ihn von mir. Denke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums und der Leviten gebrochen haben. So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ordnete die Ämter der Priester und der Leviten für einen jeden nach seinem Dienst. Und die Lieferung von Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der Erstlinge, gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Bei keiner anderen Gruppierung im Volk Israel hat Gott so streng darauf gesehen, dass es keine Vermischung mit anderen Völkern gab, wie bei den Priestern. Priester konnte nur sein, wer aus dem Stamm Levi kam. Und noch mehr, Priester konnte nur sein, wer ein direkter Nachkomme von Aaron war, der ja zum Stamm Levi gehörte. Und auch bei der Wahl ihrer Frauen mussten die Priester einige Einschränkungen beachten. Und nun hat ein Priester und ausgerechnet der Enkelsohn oder ein Enkelsohn des hohen Priesters Eliaschib eine Heidin geheiratet. Und dann auch noch die Tochter Sanballats, des Todfeindes der Juden. Vielleicht meinte Eliaschib, er könnte mit dieser Heirat eine Friedensphase, eine diplomatische Friedensphase mit Sanballat einläuten. Aber für Nehemia gibt es keine Diplomatie an der Stelle. Da gibt es nur Gehorsam, da gibt es nur klare Kante. Und in diesem Fall heißt die klare Kante Heiligung der Priesterschaft. Und er schließt diesen jungen Mann aus dem Priesterdienst aus. Er darf nicht mehr Priester sein. In 5 Bereichen hatte Nehemia die Aufgabe, das Pendel aus der Position unheilig in die Position heilig zurückzubringen. Sicher hat er sich damit bei vielen sehr unbeliebt gemacht. Aber er gab keine Ruhe, bis die Heiligung in allen 5 Bereichen erreicht war. Es ist erschütternd zu sehen, wie eins da das andere ergeben hat in dieser Spirale des Bösen. Und wie jede nächste immer schwerwiegendere Konsequenzen ausgelöst hat. Wir erinnern uns, es hatte damit begonnen, dass der hohe Priester Eliaschib seinem Verwandten Tobia im Tempel ein Wohnrecht eingeräumt hat. Wenn für diesen erklärten Feind der Juden der Lebensmittelvorratsraum für die Leviten im Tempel geräumt wurde, brauchten die vielleicht gar nicht so viel Lebensmittel. Also gab man weniger und am Ende gar nichts mehr. Und die Leviten mussten ihren Dienst quittieren, um nicht zu verhungern. Aber jetzt vergammelte der Tempel. Und in den Gottesdiensten fehlt Entscheidendes. Und so sprechen die Tempelbesucher, so sprechen diese Gottesdienste die Tempelbesucher immer weniger an. Und man ging immer seltener in den Tempel. Aber wenn ich nicht mehr in den Tempel gehe am Sabbat, was soll ich denn dann machen? Dann muss ich den Sabbat anders füllen. Und so wurde der Sabbat schrittweise immer stärker zu einem normalen Arbeitstag. Ruhe und Gott waren nicht mehr so wichtig. Wenn aber dann Gott nicht mehr so wichtig ist, dann kann man ja auch bei anderen Dingen, die Gott vorgegeben hat, zum Beispiel bei den Mischehen, viel großzügiger sein. Und das ließ die Familie noch weiter von Gott wegrücken. Und am Ende geht sogar ein Priester eine Mischehe ein. Diese Spirale des Bösen bedroht die Kinder Gottes zu allen Zeiten, bis heute. Überall, wo wir dem Teufel den kleinen Finger reichen, greift er zuerst mal die ganze Hand und dann den ganzen Arm und schließlich den ganzen Kerl oder die ganze Frau. Und am Ende zwingt er uns, das zu tun, was er will. Wir müssen es tun. Gott aber ist da ganz anders. Gott zwingt uns zu nichts. Gott lässt uns die Freiheit der Entscheidung. Wenn wir uns für ihn entscheiden, nimmt er uns in seine Arme. Wenn wir uns gegen ihn entscheiden, zieht er sich zurück. Aber auch wenn Gott sich zurückgezogen hat, bleibt sein Angebot immer bestehen. Du darfst zu mir zurückkommen. Ich warte mit offenen Armen auf dich. Denken wir an den Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sein Angebot der Vergebung bleibt bestehen. Und er nimmt uns mit Freuden wieder an, wenn wir die Heiligung suchen. Aber das klingt jetzt doch ein bisschen sehr auch nach Tun, nach Werkgerechtigkeit. Wenn Gott mich zwar nicht zwingt, etwas zu tun, mir aber nur vergibt, wenn ich die Heiligung suche, übt er damit nicht auch Druck auf mich aus, dass ich etwas tun muss? Was gilt denn nun? Hat Jesus schon alles getan, sodass ich das einfach annehmen kann? Oder muss ich noch Entscheidendes tun, um es annehmen zu können, dass Jesus mir dann auch vergibt? Gilt also Heiligung durch Annehmen oder gilt Heiligung durch Handeln? Ihr Lieben, es gilt beides. Es gilt beides. Jesus hat für alle Sünden, die wir je in unserem Leben tun können, am Kreuz Vergebung erwirkt. Aber Jesus stülpt uns diese Vergebung nicht einfach über. Er schenkt sie uns, wenn wir handeln und unsere Sünden zu ihm bringen, um uns bewusst von den Sünden zu trennen und die Vergebung anzunehmen. Und genau das ist eben Heiligung. Es geht also nicht darum, dass ich etwas Wertvolles tue. Es geht eben nicht um Werkgerechtigkeit. Es geht nur darum, dass ich meine Sünden zu Jesus bringe. Und das erlässt er mir nicht. Das erwartet er von mir. Darum noch einmal die Frage, warum geht Gott den Weg der Heiligung so mit uns? Ich glaube, dass wir ohne die Gebundenheit, ohne den Zwang, den Satan uns auferlegt, die wunderbare Befreiung durch Jesu Vergebung gar nicht richtig einordnen könnten. Wir müssen spüren, was es heißt, frei zu sein. Im Augenblick ist in der ökumenischen Bibellese das zweite Buch der Könige dran. Von den 23 Königen, die in Jerusalem geherrscht haben, hat nur rund die Hälfte das getan, was vor Gott recht ist. Und diese Könige haben immer wieder das Volk in die Heiligung zu Gott geführt. Aber jedes Mal, wenn ein König von Gott nichts wissen wollte, hat sich auch das Volk weitgehend von Gott abgewandt. Und so ist die Geschichte Israels ein Pendeln zwischen Sünde und Heiligung. Und zwar in Abhängigkeit vom König, vom jeweiligen König, in Abhängigkeit vom jeweiligen Leiter. Nehemia war ein Leiter, der sich Gott ganz zur Verfügung gestellt hat. Er hat das Volk nicht nur hier in diesem großen Finale, sondern auch schon zur Bauzeit der Stadtmauer und der geistlichen Mauern zur Heiligung geführt. Aber wenn er nicht da war, dann schlug das Pendel in Teilbereichen auch wieder in Richtung Sünde aus, in die negative Richtung. Wir können die Nase rümpfen über die Israeliten, die da so wetterwendisch waren. Aber ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass wir nichts dazugelernt haben. Als Volk und auch als Gemeinde haben wir nichts dazugelernt. Auch wir orientieren uns weitgehend am Leiter. Und wir tun das, was die Leiter vorleben und tun. Und wir lassen das, was uns die Leiter nicht vorleben. Und das ist ja gut, wenn wir das tun, wenn die Leiter uns Gutes vorleben, wenn sie uns Heiligung vorleben. Und deshalb zeigt uns das Neue Testament auch, wie wichtig es ist, geistliche Leiter zu haben, die sich Jesus ganz hingeben und die Gemeinde immer wieder neu zur Heiligung führen. Fragen wir am Ende, was können wir von Nehemia lernen? Der Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem war für Nehemia eine wichtige Aufgabe. Es war ein Geschenk Gottes für die Jerusalemer Bevölkerung, dass sie endlich Schutz hatten vor ihren äußeren Feinden. Aber viel mehr Zeit und viel mehr Glaubenskraft hat dieser geniale Leiter für den Bau geistlicher Mauern und für das Werk der Heiligung eingesetzt. Und ihr Lieben, geistliche Mauern und Heiligung sind auch die Voraussetzung für unsere wichtigste Aufgabe als Christen heute, als Gemeinde heute. Und diese wichtigste Aufgabe heißt das einladende Angebot für alle, dass sie Jesus finden können und mit ihm leben dürfen, dass wir dieses Angebot leidenschaftlich weitergeben. Und dazu segne euch Gott. Amen. Thank you.